Jeder weiß, heute ist der dritte Advent. Und fast jeder weiß, damit stellen wir uns neu auf Weihnachten ein, dass Gott Mensch geworden ist, wie wir gerade gesungen haben. Gott ist Mensch geworden, um uns ganz nah zu sein. Gott ist Mensch geworden, um sich mit meinen und deinen Problemen zu befassen. Gott ist Mensch geworden, um seine Liebe greifbar zu machen. Und wer es zulässt, dass sein Herz da innerlich mitgeht, der kann nicht anders, als tief betroffen, bewegt, berührt zu sein. Oder wie wir letzten Sonntag hatten, begeistert von Jesus. Gott könnte ja prima seine Zeit mit der himmlischen PlayStation verbringen. Er könnte auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalem herumspazieren. Er könnte von den Früchten der Bäume essen, die zu jeder Jahreszeit dort lecker reifen. Aber Gott erniedrigt sich und kommt runter in unsere von Egoismus und Kälte verseuchte Welt. Naja, ist ja ganz romantisch, darüber nachzudenken, was so vor 2000 Jahren war. Aber wenn das mit meinem Leben heute im Dezember 2025 nichts zu tun hat, ist auch nicht wirklich interessant. Aber darf ich euch sagen, warum ich so begeistert bin? Weil Jesus heute genauso aktiv ist, weil Gott heute genauso aktiv ist wie damals. Gott sucht einen Weg, um in diese Welt hineinzukommen, hineinzuwirken. Sichtbar und mächtig, aber auch ganz bescheiden. Damals kommt er zu Maria und sie fragt, ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich bin verlobt, aber ich möchte sauber in die Ehe gehen. Bin Jungfrau. Das ist doch krass, an den Gott zu glauben. Das ist doch krass, mit dem Gott unterwegs zu sein, für den nichts unmöglich ist. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich hoffe, das nehmen wir heute mit. Der heute immer noch Dinge tut, die Menschen nicht machen können. Deshalb ist es so herrlich, diese Zeit zu feiern, wie Gott das alles möglich gemacht hat. Und ich würde es mir so wünschen, dass es nicht nur die Kinder verstehen, an Weihnachten geht es nicht um die Geschenke, sondern auch bei uns Erwachsenen. Nicht nur der Stress oder das Essen oder auch irgendwelche besinnlichen Momente im Vordergrund stehen, sondern der das Zentrum ist, der immer das Zentrum war und immer das Zentrum bleiben wird. Jesus Christus, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Ewige und Allmächtige, der unendlich Große und der dir trotzdem näher ist als alles, was du jetzt in deiner Hosentasche hast. Der dir viel mehr geben kann und will, als du dir jemals erarbeiten oder verdienen könntest. Der, der dich mehr liebt, als du dich selber liebst. Wie gut ist es, über ihn nachzudenken und mit ihm zu reden. Und das wollen wir tun. Herr, danke, dass du hier bist, dass du jetzt redest. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für dich. Denn dein Wort ist lebendig, das hast du gesagt. Und das redet damals genauso wie heute. Amen. Ja, es ist krass, darüber nachzudenken. Da ist dieser Teenager Maria. Wir wissen es nicht ganz sicher, aber praktisch alle Ausleger gehen davon aus, Maria war Teenager. Und eben hat sie von dem Engel gehört. Und das war unfassbar. Aber seine Botschaft von Gott ist, du bekommst ein Kind, das für die ganze Welt Rettung im Angebot hat. Das ist richtig groß, oder? Deshalb nenn ihn Jesus, das heißt Retter. Oder Immanuel, das heißt Gott mit uns. Liebe Maria, was machst du jetzt damit? Möchte man fragen, oder? Manche Leute reden davon, dass eine unehelich Schwangere, also diese Maria, sich jetzt lieber vor dem öffentlichen Spott verstecken will und deswegen ins Bergland flieht, weil sie geht zu ihrer Verwandten Elisabeth. Aber das finden wir nicht im Neuen Testament, dass sie flieht, und das wäre auch unlogisch, denn nach 3 Monaten kommt sie zurück. Das heißt, in den ersten 3 Monaten, da sieht man noch nichts von der Schwangerschaft. Also wenn sie sich hätte verstecken wollen, wenn sie hätte flüchten wollen vor dem, dann wäre sie dann erst losgelaufen. Also Maria ist nicht abgehauen, weil sie meinte, die Leute könnten über mich reden. Nein, sondern sie ist gegangen, um Elisabeth zu treffen, weil ihr der Engel gesagt hatte, Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger. Und Maria kannte Elisabeth und wusste, die ist schon viel zu alt zum Kinderkriegen. Und wahrscheinlich wusste sie auch, dass Elisabeth und ihr Mann Zacharias jahrelang, jahrzehntelang um Kinder gebetet hatten. Aber auf jeden Fall wollte sie auch Elisabeth was erzählen. Klammer auf, wir alten Leute können uns oft gar nicht vorstellen, wie wertvoll für einen Teenager jemand ist, der mit ihm reden kann, der dem Teenager zuhört und ihn wirklich ernst nimmt in seinen Angelegenheiten und der ein Vorbild im Glauben ist. Deshalb bin ich so unendlich dankbar für euch Jugendliche und junge Erwachsene, die ihr diese noch jüngeren Leute begleitet. Unendlicher Schatz. Klammer zu. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei diesen beiden Frauen Verbindendes ist, was sie jetzt auf einmal gemeinsam haben. Ich meine, anders als bei allen anderen Menschen umsonst. Denn der Engel kam ja zu ihnen oder für sie. Und der Engel hatte zu ihnen oder über sie gesprochen. Und direkt nach dieser Engelsbegegnung heißt es dann in Lukas 1, Vers 39, nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Nicht lange danach, Maria verliert also keine Zeit. Sie trifft nur die nötigsten Vorbereitungen. Also sie füllt sich eine Trinkflasche, weil Schwangere brauchen viel Trinken. Sie pustet schnell die Kerzen am Adventskranz aus und los geht's. Sie macht es sich nicht erst gemütlich, sie schlendert nicht, sondern sie rennt so schnell wie sie kann. Aber wie gesagt, es ist keine Flucht, sondern Maria hat ein Ziel. Maria hat ein Ziel. Gott hatte in ihrem Leben gehandelt und jetzt will sie jemanden treffen, dem es genauso geht. Vers 40. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist der Hammer. Das ist eine einmalige Situation. Maria trägt Jesus Christus in ihrer Gebärmutter. Und das ist ziemlich verrückt. Nur, dass es keiner weiß. Außer Maria und ihr Josef. Aber Elisabeth, die hatte keinen blassen Schimmer. Und Johannes, der wusste noch von gar nichts. Johannes, der Täufer, der taucht noch im Fruchtwasser. Der hat gar keinen Schimmer. Aber die Bibel sagt hier in Vers 41, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist übrigens die Erfüllung der Prophetie von Vers 15. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Es wird also nicht nur Elisabeth mit dem Geist erfüllt, sondern auch Johannes. Ja, Johannes, der ist ja 6 Monate in der Gebärmutter. Ist ja noch kein Mensch, ist ja kein Kind, ist ja nur ein Zellklumpen. Ich will hier jetzt nicht den Fokus drauf legen, aber wann beginnt das Leben? Das Leben beginnt dann, wenn Gott sagt, dass das Leben beginnt. Und zwar in dem Moment, wenn wir im Leib unserer Mutter empfangen werden, dann beginnt das Leben, unabhängig davon, ob wir lebensfähig sind. Klammer zu. Leute, als die Maria mit ihrem Servus bei der Elisabeth auftaucht und Johannes mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, da geht's weiter. Später sagt er Elisabeth dann, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Buch, in meinem Bauch. Okay, sorry. Hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also er ist hier drin. Er hat da drin gelebt. Und das Verrückte an der Sache ist wieder, Gott hat etwas getan, was Menschen nicht tun können. Und wo Menschen bestimmt nicht draufgekommen wären in ihrer Kreativität. Und Leute, ich habe keine Ahnung, wann wir als Nachfolger Jesu endlich anfangen werden zu glauben, dass Gott Dinge tut, die du und ich nicht verstehen können. Aber je früher wir das glauben, desto besser wird unser Leben. Denn oft leben wir so, als könnte Gott gar nichts tun. Wir leben völlig entmutigt, wir leben hoffnungslos oder wir leben verwirrt, weil wir kein lebendiges Gottvertrauen haben. Und lasst euch nichts in die Schuhe schieben, was auf euch nicht zutrifft, aber ich merke, dass es auf mich immer wieder zutrifft. Also, wir haben nicht dieses lebendige Gottvertrauen an den Gott, der hier Elisabeth und dem ungeborenen Johannes klarmacht, der Retter der Welt ist zu euch gekommen. Ihr seht es noch nicht, aber ihr könnt es im Herzen glauben. Und ganz nebenbei, sein Auftreten war ja nicht imposant und mächtig, sondern unsichtbar, erstmal nur im Herzen wahrnehmbar. Aber er lebte und er lebt. Jesus lebt. Kann das jemand bezeugen? Yes, sehr schön. Das ist cool. Ja, Jesus ist da. Elisabeth und Johannes sprudeln vor Freude, weil Jesus da ist. Auch die Hirten sprudeln vor Lob und Dank, weil sie Jesus begegnet sind. Wie es in einem alten Lied heißt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Yes, Jesus ist da, Freude ist da, der Heilige Geist ist da. Was wollen wir mehr? Und als Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, erkennt sie Dinge, die sie sonst nicht wissen könnte. Unmöglich. Und das Baby, das konnte es auch nicht wissen. Aber lest selbst, was Elisabeth sagt, Vers 42. Und sie rief laut, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Maria hat sie ja noch nicht erzählt, aber der Engel hatte es ihr gesagt. Sie hat es noch keinem gesagt, vielleicht nur Josef. Aber der will ja kein Aufsehen machen, der wollte ja sich heimlich verziehen, um jetzt keine große Geschichte draus zu machen. Und Maria, die hatte auch ihr Ultraschallbild nicht auf Snapchat veröffentlicht. Also woher konnte Elisabeth es wissen? Ja, der Engel hat es ihr gesagt. Der Heilige Geist hat sie erfüllt und ihr das deutlich gemacht. Und sie ruft, du bist die Gesegnetste. Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Und wieso jetzt ist Maria so gesegnet? Naja, dumme Frage. Es ist nicht, weil sie ein sündloses Leben geführt hätte. Diese Lüge kann man mit der Bibel ganz schnell entlarven. Maria war ein normaler Teenager. Ein normaler Teenager, der Gott geliebt hat. Gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Daher kommt der Segen. Deshalb ist sie gesegnet. Damals wurde der Segen einer Frau ja dadurch eingestuft, ob sie Kinder hatte oder nicht. Und wenn sie Kinder hatte, ob aus denen was wird oder nicht. Wenn du die Mutter von einem berühmten Supermenschen bist, dann hast du mehr zu lachen als die Mutter von jemandem, der irgendwie nicht bekannt ist. Aber wer könnte mehr gesegnet sein als die Frau, die den Herrn der Herren in sich trägt? Und vielleicht fällt euch dazu der Einwurf einer Frau aus Markus 11 ein, aus Lukas 11 ein, die zu Jesus sagt, wie glücklich ist die Frau, die dich zur Welt gebracht hat und die dich stillen durfte. Was sagt Jesus? Ja, aber wirklich glücklich sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Leute, das ist eine gute Nachricht für dich, wenn du keine Kinder hast. Wenn du Jesus in dir hast, dann bist du die gesegnetste Frau von allen. Wenn du Jesus in dir hast, bist du der gesegnetste Mann von allen. Ist das eine gute Nachricht? Yes. Und oft sehen wir nicht, was für ein Glück es ist, Jesus zu kennen. Ja, irgendwer hat dir von Jesus erzählt, irgendwer hat sein Christsein glaubhaft vorgelebt. Irgendwer hat dir vielleicht eine Bibel in die Hand gedrückt. Und viele Millionen Menschen auf dieser Welt, die haben dieses Glück noch nicht gehabt. Deswegen schön, dass zumindest hier in Steinheim gerade von uns jeder ein neues Testament geschenkt bekommt. Klammer zu. Aber irgendwie können viele von euch sagen, Irgendwie hat Gott es geschafft, in mein Herz, in meine Gedanken, in meine Gewohnheiten hineinzusprechen. Bisher hatte sich doch immer alles um mich gedreht. Und irgendwie hat er es geschafft, meinen Horizont zu erweitern. Und das, was für Menschen unmöglich gewesen wäre, viele Leute sagen, das wäre für Menschen unmöglich gewesen, mich zu überzeugen, an Gott zu glauben. Aber Gott hat dieses Wunder in mir getan, hat den Glauben in mir geweckt. Der Gott der Unmöglichkeiten. Was für eine krasse Vorstellung. Maria, selbst die Mutter. Stell dir das vor, die Mutter von Jesus zu sein. Wow. Ihn im Arm zu halten, diesen holden Knaben im mehr oder weniger blond gelockten Haar. Aber er war nicht nur ein süßes Baby. Er war und ist der Retter der Welt. Deshalb ruft Elisabeth, du bist die Gesegnetste unter allen Frauen. Wisst ihr, was ich klasse finde? Ich finde es so genial, dass Gott uns immer wieder seine Wahrheit offenbart. Wir alle kennen ja große Denker, analytische Köpfe, und das ist klasse, auf was die alles kommen. Und ich bin dankbar für solche Denker, auch hier in der Gemeinde. Aber wie gut auch immer wir denken, wenn wir Gott nicht bitten, über das hinaus, was hier oben passiert, uns zu begegnen, dann rennen wir an Gott vorbei. Wenn wir Gott nicht bitten, sich über das hinaus zu zeigen, was wir verstehen, dann werden wir an ihm vorbeileben. Und viele Menschen, die sich Christen nennen, die leben an Jesus Christus vorbei, weil sie ihren Verstand zum Maßstab machen, zur Grenze dessen, was passieren kann. Aber das ist erstens Stolz und zweitens Unglaube. Und ich meine das gar nicht gegen irgendwen. Und ich sage nicht, wir sollen aufhören zu denken, im Gegenteil. Aber noch wichtiger ist, dass wir beten, Gott, offenbare dich mir in meinem Herzen, nicht nur im Hirn. Dass wir über ihn staunen, dass wir ihn anbeten, wenn er es dann tut, zum Herzen zu begegnen, so wie Elisabeth. Leute, wir haben einen großen Gott und es ist Zeit, uns nach ihm auszustrecken mehr noch als nach Verständnis und Erkenntnis. Und dann sagt sie, doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Man sollte doch meinen, dass Elisabeth es nicht abwarten kann, Maria von ihrem Wunder zu erzählen. Man sollte meinen, dass sie endlich von ihrem Wunderkind erzählen will. Wir erinnern uns, sie war doch viel zu alt zum Kinderkriegen. Man sollte meinen, dass sie ein paar Schritte watschelt und sagt, guck mal, was hier ist. Ich weiß, ihr Frauen macht das so nicht, aber ich versuche mir das halt so vorzustellen, sorry. Aber sie war doch begeistert, in ihrem Alter noch ein Kind zu bekommen, wo keiner sagen kann, ja, ist doch normal, dass eine verheiratete Frau halt mal schwanger wird. Bei ihr wäre man auf die Idee nicht mehr gekommen. Also man könnte doch voll verstehen, wenn die Elisabeth jetzt von ihrem Segen erzählen will. Aber sie sagt, nein, ich bin nicht gesegnet, weil ich im hohen Alter noch ein Kind bekomme. Ich bin gesegnet, weil die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Obwohl Jesus noch nicht sichtbar war, war noch nicht geboren. Wie krass ist das denn, wenn der Herr zu mir kommt? Egal, dass er noch nicht geboren ist, dass ich ihn nicht sehe. Und ich habe mich ja ultra gesegnet gefühlt, als unsere Kinder kamen. Ich sage das immer wieder, aber muss so sein. Ich liebe meine Kinder, das ist genial. Und ich liebe Kinder überhaupt. Und besonders, wenn ich so ein kleines Baby sehe, hallo ins Aquarium, schön, dass ihr da seid. Wenn ich so ein ganz kleines Kind sehe, ich sehe da drin einfach die Liebe von Gott. Geht's euch auch so? Und ja, ich finde, in jedem Baby sieht man etwas von dieser Liebe von Gott. Aber wenn es nur um ein Baby gegangen wäre, dann hätte Elisabeth doch von ihrem Baby gesprochen. Edge, mein Baby ist schon viel größer als deins. Ich spüre es schon strampeln. Aber nein, das macht Elisabeth nicht. Ja, Mütter, die wollen gern über ihre eigenen Babys reden. Aber der eigentliche Segen war doch, dass Christus, der Retter, zu ihr gekommen ist. Für den ihr Kind nur der Vorläufer, die Vorband war. Und Leute, ich will niemanden angreifen, aber ich habe den Eindruck, mir geht's oft so, wir verstehen das noch nicht, nachdem er gekommen ist. Nachdem wir viel über ihn und von ihm gehört haben. Wir werden nicht mal richtig begeistert, obwohl wir das alles wissen, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist. Wir bleiben recht cool und kühl. Es scheint doch keine so große Sache für uns zu sein. Es scheint nicht so viel für uns zu bedeuten, dass wir nicht mehr diesen ganzen religiösen Zwängen nachrennen müssen. Oft haben wir keine Zeit für Jesus und sein Wort. Wir reden kaum über ihn, wir sind überhaupt gar nicht begeistert. Häufig. Kein Wunder, dass wir nicht viel von ihm hören. Kein Wunder, dass es nicht aufregend ist, mit Jesus zu leben. Kein Wunder, wenn er nichts Besonderes für uns ist. Das muss ich mir selbst sagen. Er war schon groß, bevor er geboren wurde. Er war groß, bevor er in Marias Gebärmutter kam. Er, der Herr der Herren, der Ewige, der König der Könige. Und dann checkt sie, erfüllt vom Heiligen Geist, dass ihr Herr in ihr Leben gekommen ist. Sie sagt, wie gesegnet bin ich, dass mein Herr zu mir kommt. Leute, ich meine, es wird Zeit, dass wir Jesus ganz neu, in einer neuen Tiefe in den Blick bekommen, ins Herz bekommen. Weg von unserem, was denken die Leute über mich? Was gönne ich mir vielleicht zu Weihnachten? Hin zu dem, wer ist Jesus und was denkt Gott über mich? Und was gönnt er mir, wenn ihr wisst, was ich meine? Er ist genial, er ist gut, er ist der einzige Retter. Er ist die Quelle des Lebens. Und er kommt zu jedem, der ihn einlädt. Und ja, viele von uns haben Jesus schon lange im Herzen. Das ist genial. Aber sind wir noch begeistert von ihm? Bist du begeistert von Jesus? Oder schämen wir uns für Jesus? Und ich will uns kein schlechtes Gewissen machen oder anderen Druck. Das bringt nichts. Ich sage das, damit wir uns befreien lassen von der angezogenen Handbremse. Christen dürfen frei und fröhlich leben. Dass wir das vor Gott bekennen und uns neu beschenken lassen, wenn wir damit so einer angezogenen Handbremse unterwegs sind. Dass wir uns neu Begeisterung und Mut schenken lassen. Dass wir die Hoffnung der Welt nicht irgendwie unter so einen staubigen Teppich vergraben. Wie muss das für Elisabeth gewesen sein? Wie muss das für sie gewesen sein, als sie merkt, Gott ist in diese Welt hineingekommen? Als Kind. Er ist nicht weit weg. Und er ist jetzt gerade ganz nah bei mir. Jesus ist jetzt gerade ganz nah bei dir. Und dann sagt sie in Vers 45, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, das wird sich erfüllen. Was für ein starker, was für ein wichtiger Vers. Sie preist Maria nicht nur dafür, was Gott an ihr getan hat. Sie preist sie dafür, dass sie geglaubt hat. Geglaubt hat, was Gott ihr ausrichten ließ. Elisabeth preist Maria für ihren Glauben, denn darauf kommt es an. Auf den Glauben kommt es an. Hebräer 11. Hier, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wir können Gott nicht gefallen, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht glauben. Und hier steht jetzt Elisabeth. Hier steht Elisabeth, die mitbekommen hat, mein Mann hat die Botschaft vom Boten Gottes nicht geglaubt. Deswegen kann er jetzt nicht reden. 9 Monate Sendepause. Nicht mit seiner Frau reden. Das ist ein Verlust. Aber Maria hat geglaubt und sie erlebt die Freude. Sie erlebt die Freude, die Gott für sie vorgesehen hat. Und liebe Leute, ich könnte sehr viele Beispiele nennen, wo wir die Freude nicht erleben, die Gott für uns vorgesehen hat, wenn wir ihm nicht glauben. Wo wir die Freude nicht erleben in unserer Familie, die Freude nicht erleben in unserer Ehe, die Freude nicht erleben im Finanziellen, in allen möglichen Bereichen. Gesegnet sind die Menschen, die Gott vertrauen. Denn aus Glauben entsteht Leben, Johannes 3, 15 und 16. Also aus Elisabeth, da platzt das Lob Gottes förmlich raus. Wie wäre das, wenn aus uns das Lobpreis Gottes, der Lobpreis Gottes herausplatzen würde? Wow. Und ich meine damit kein rituelles, kein erzwungenes Halleluja, sondern wirklich aus tiefstem Herzen, tiefster Überzeugung ein Lob Gottes. Jeder in der Art, wie es zu ihm passt, muss keiner auf dem Stuhl stehen und diesen da machen, aber so wie es für dich passt, Gott loben. Eine Freude, die sich einfach nicht hinterm Berg halten lässt. Eine Liebe, die durch nichts auszulöschen ist. Was passiert, wenn wir andere Christen treffen? Platzt dann dieses Lob Gottes, diese Freude heraus? Wir treffen uns auf dem Spaziergang, auf dem Kraterrundweg. Hey, weißt du, Gott wirkt gerade das und das in meinem Leben? Wie genial wäre das, wenn wir uns so begegnen würden. Gott die Ehre geben für das, was wir erleben mit ihm. Und diese beiden Frauen, ja, bei denen eskaliert das Lob Gottes. Die können sich nicht beherrschen, sie können nicht anders als Gott die Ehre zu geben. Elisabeth lobt Gott, obwohl sie noch gar nicht genau weiß, was er eigentlich an Maria getan hat. Und die Maria, die kann das noch toppen, Vers 46. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Wir vertiefen jetzt mal nicht die Ausdrücke Herz oder Seele, je nach Übersetzung, und Geist, aber was Maria im Grunde sagen will, alles in mir lobt Gott. Alles in mir will Gott loben. Maria hat was davon verstanden, was Gott tut. Gott schickt einen Retter für mich. Gott schickt einen Retter für mich und er ist mir so nah, wie kein Mensch mir je nah sein könnte. Wie krass ist das denn? Und jeder Mensch braucht einen Retter. Jeder Mensch braucht einen Retter. Egal wie überzeugt wir von uns sind. Und je besser wir von uns denken, desto mehr brauchen wir einen Retter. Meine, denn wer könnte so selbst betrogen und selbstbezogen zu sein, dass er die Antwort für sein eigenes Leben wäre. Wer so denkt, der ist nicht schlau oder wach genug, um zu sehen, auf welche dummen Lügen er reinfällt. Ich meine, das Leben, das ist doch wie eine Achterbahn. Mal bist du ganz oben, mal bist du ganz unten. Mal hast du die tolle Aussicht und mal steht alles auf dem Kopf. Heute denkst du vielleicht, ich bin King Kong und morgen bist du tot. Also, wir denken, wir schlagen uns selbst als Retter für uns selbst durch die Welt. Leute, dieses Leben ist darauf angelegt, dass wir einen Retter brauchen. Maria war noch jung, wahrscheinlich war sie gesund und sehr verliebt. Und trotzdem sieht sie, ich brauche einen Retter. Vielleicht geht's dir gerade gut, du bist fröhlich, nicht ungewollt, ungeplant schwanger. Brauchst du trotzdem einen Retter? Ja, jeder Mensch braucht einen Retter. Und Maria wusste das. Mit ihm habe ich es besser. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er ist zu mir gekommen. Und weiter sagt sie, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Maria sieht sich nicht als die mächtige Mutter Gottes, als die Vermittlerin zwischen Gott und Menschen. Nein, sie ist sehr bescheiden und bleibt realistisch. Und ehrlich gesagt, keiner interessiert sich für einen Teenager aus Nazareth. Sie hatte auch nicht viel Geld oder viel Einfluss, wird uns nicht berichtet, ob sie jetzt besonders attraktiv oder schlau gewesen wäre oder sonst irgendwas. Kein Headhunter hatte sie auf dem Schirm. Keiner interessiert sich für Maria, außer Gott. Und auf den kommt's an. Und Gott, und sie sagt, ich feiere Gott, weil er mich, seine Dienerin, eine geringe, eine unbedeutende Frau gnädig angesehen hat. Seht ihr, einer der besten Orte, wo man sein kann, einer der besten Orte, wo du im Leben sein kannst, ist der Boden der Bescheidenheit. Und Petrus und Jakobus sind sich einig. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn es in dieser Woche einen Bibelvers gibt, den du auswendig lernen willst, schlage ich den hier vor. Jakobus 4, Vers 6 oder 1. Petrus 5, 5. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Die letzte Person, die ich gegen mich stehen haben möchte, ist Gott. Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Und was ich dagegen sehr möchte, ist Gottes Gnade. Und den Demütigen schenkt er Gnade. Und Maria sagt, ja, ich bin gering, ich bin unbedeutend. Aber mein Gott interessiert sich für mich. Seine Dienerin hat er gnädig angesehen. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Weil sie die leibliche Mutter von Jesus ist? Das war natürlich ein einmaliges Ereignis. Aber das ist es nicht, wovon sie hier redet. Sie spricht davon, dass ihr Retter für sie gekommen ist. Vers 49. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Maria erzählt uns, Gott hat Großes an mir getan. Und sein Name ist heilig. Und ich finde es klasse, dass sie so bescheiden ist. Dass sie nicht irgendwie sagt, ja, ich war da ja auch beteiligt. Ich muss ja irgendwas richtig gemacht haben, dass Gott mich aussucht. Das sagt sie nicht. Vielleicht kennen wir solche Gedanken. Ja klar, Gott musste mich segnen. Deswegen kann ich meinen Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen, die so wertvoll sind, dass sie sie erst in einem halben Jahr wegschmeißen. Ich habe ja auch was dafür getan. Ich habe hart dafür gearbeitet. Nein, alles, was wir Gutes haben, hat uns Gott geschenkt. Gott hat Großes für mich getan. Sein Name ist heilig. Er ist der, der gut ist, nicht ich. Leute, Lobpreis entsteht da, wo wir erkennen, wer Gott ist. Lobpreis entsteht, wo wir erkennen, wir sind nicht Gott. Und Lobpreis entsteht, wenn wir erkennen, Gott hat etwas getan, was ich nie tun würde oder tun könnte. Gott ist in diese Welt gekommen, weil er uns liebt, obwohl wir uns noch nicht für ihn interessiert haben. Und es gibt viele Gründe, wieso man Gott nicht loben könnte, wieso wir ihn vielleicht nicht loben. Aber wenn der eine Grund für Lobpreis uns im Herzen angekommen ist, dann werden wir nicht zu bremsen sein. Dann werden wir Gott loben. Denn Gott ist einfach zu genial. Und Maria checkt, Gott hat nicht nur mich gesegnet. Es geht nicht nur mich und ich und mein und mir. Gott hat nicht nur mich gesegnet. Wir sehen, Maria redet hier nicht von der wunderbaren Schwangerschaft, die sie erlebt. Vers 50. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Hört! Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Nicht nur bei mir, nicht nur ich. Maria sagt, er ist nicht nur mir gnädig, sondern eben sein Erbarmen gilt von Generation zu Generation, auch für die Zukunft, bis heute und morgen auch noch. Und jetzt kommt es, denen, die sich ihm unterstellen. Denen, die sich ihm unterstellen. Das ist der Schlüssel. Und ich denke, das ist auch der Grund, wieso wir Gott so wenig loben. Wir stellen uns nicht unter ihn, sondern oft über ihn. Wir meinen, beurteilen zu können, wo Gott seinen Job nicht gut gemacht hat. Und solange er sich nicht an meine Regeln hält, braucht er sich auch nicht zu beschweren, wenn ich ihn nicht lobe. Aber mit dieser Einstellung reduzieren wir Gott auf unseren Diener und sind wir nicht mehr seine Diener. Wir meinen, schlauer zu sein als Gott. Ja, unsere Zeit ist er nicht wert, wenn er nicht das tut, worum ich ihn bitte, was ich von ihm will. Aber die, die sich ihm unterstellen, die, die ihm vertrauen, die, die ihm gehorchen, egal ob sie alles verstehen oder nicht, das sind die Menschen, die verstehen, Gott ist Gott. Er ist gut. Ist dein Gott gut? Yes, Gott ist gut. Und Menschen heute meinen ja oft, Wahrheit ist relativ. Du glaubst das, was du glauben willst. Und ich schnitze mir meinen Gott so, wie ich ihn gerne hätte. Aber mein Gott, unser Gott, ist der Vater von Jesus Christus. Der Ewige, der Gott, der mich kennt. Der, der auch jeden einzelnen dreckigen Gedanken in mir kennt. Und der trotzdem mein Gott ist und mich anschaut und sagt, ich liebe dich zu sehr, als dass ich wollte, dass du für immer verloren bist. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich in diese Welt schicke. Ich werde Mensch. Ich gebe mein Leben am Kreuz. Ich werde Sünde und Tod und Teufel besiegen. Und jeder, der das Angebot annimmt, der wird gerettet. Unser Gott ist so gut. Also, wieso sollte sich irgendwer gegen ihn stellen? Wieso nicht vor ihm niederknien und ihn anbeten? Er, der alles für uns getan hat, ihm danken, ihn preisen. Das ist der Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Nichts ist unmöglich bei Gott. Er ist allen Lobpreis wert. Und ich komme zum Schluss, Vers 51. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Diese Verse, die sprechen von Menschen, die sich Gott unterstellen und solchen, die das nicht tun. Vers 54. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er zu unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Er hat sich seines Dieners Israel angenommen. Und Gott hatte ja schon im ersten Buch Mose 12 versprochen, Abrahams Nachkommen zu segnen. Aber wie können wir dieses Versprechen an Israel auf uns übertragen? Oder können wir das auf uns übertragen? Galater 3. Denkt an Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Botschaft. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Alle, die an Jesus Christus glauben, sind Nachkommen Abrahams, sind Teil dieses gesegneten Volkes irgendwie. Und Gott steht zu seinen Versprechen immer. Also hier ist dieser Teenager, Maria. Kann ein Teenager Gott loben? Ja, wenn er diese demütige Herzenseinstellung hat. Wenn er einsieht, Jesus zu haben, ist viel besser als alles andere, was unterm Christbaum stehen könnte. Alles andere, was ich mir erträumen könnte, Jesus ist besser. Und bei ihm ist nichts unmöglich. Ihm ist es sogar nicht unmöglich, mich und dich zu lieben. Lasst uns antworten im Gebet auf diesen liebenden Gott. Herr, danke, dass dir nichts unmöglich ist. Dass du es möglich gemacht hast, für uns in Verbindung mit dir zu kommen. Dass du es möglich gemacht hast, uns aus allen möglichen Dunkelheiten und Gefängnissen zu befreien. Innerlich, äußerlich. Geistlich, du bist größer, dir ist nichts unmöglich. Wir preisen dich und wir bitten dich, hilf uns, dich auf dem Schirm zu haben, dass wir dich wirklich von Herzen preisen, weil du uns so viel Grund gibst zur Freude und Dank. Amen.